Ich möchte heute mit euch über das reden, was der Manuel vorher bislang gesprochen hat, nämlich über diese Lügen, die sich in unseren Gedanken festsetzen und die dann zu Lebensprinzipien werden. Oder die uns so beeinflussen, dass sie die Wahrheit, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, so dann fast ausblenden und uns so weit bringen, dass wir mal fast in so eine Spirale nach unten kommen. Und das Thema ist heute, auf Deutsch habe ich nichts gefunden, jetzt habe ich es genannt, Detox Your Mind. Es ist ja ganz modern heute, sich zu entgiften, oder? Es gibt da alle möglichen Dinge. Meine Schwester hat zum Beispiel so ein Apparat, da stellst du deine Füße hinein und da ist klares Wasser drin. Und nach einer Viertelstunde durch ist das alles braun und ölig und dickflüssig. Und du denkst dir, das kann unmöglich von meinen Füßen kommen. Ich habe gestern gewaschen, aber das ist irgendein Prinzip, wo dann scheinbar den Körper entschlackt und das geht dann durch die Poren raus. Erstaunlich. Aber sowas gibt es eben auch im Geistlichen. Und im Geistlichen kann die Vergiftung noch viel schlimmer sein. Im Geistlichen kann uns die Vergiftung wirklich so von Gott fast loslösen, abtrennen. Und ich möchte mit euch heute anschauen, wie das passiert, weil mir das vor kurzem jetzt eben auch passiert ist, wie wir damit umgehen und welche Strategien Gott uns gegeben hat, damit eben diese giftigen Gedanken keinen Einfluss haben können auf uns. Denn die Basis von allem ist Jesus Christus und was er am Kreuz getan hat für uns. Und das, was er am Kreuz für uns getan hat, ist so überragend, so jenseits von allem, was der Teufel und seine Mächte fähig sind zu tun, dass es keine Frage ist, wie die ganze Geschichte endet. Die ganze Geschichte hat begonnen, dass Gott uns geschaffen hat aus Liebe und wir unter seinem Schutz in seiner Gegenwart waren und eigentlich ein ganz tolles Leben gehabt haben, aber dass wir uns dann auf solche toxischen Gedanken, vergiftete Gedanken eingelassen haben und dann entschieden haben, jetzt sind wir selber Gott, jetzt haben wir niemand mehr, der uns sagt, wo es lang geht, sondern wir wollen, das ist halt so wie ein trotziger Teenager, oder? Mir hat niemand was zu sagen, ich weiß selber, was richtig ist und was falsch ist. Und das hat uns von Gott getrennt. Die Bibel nennt es Sünde. Und weil wir diese Trennung vollzogen haben, konnten wir selber nicht mehr aus dem heraus, aus diesem Strudel, wo wir drin waren. Und das ist der Grund, warum Jesus Christus, warum Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus. Bitte dürft ihr keine falschen Vorstellungen haben. Manchmal hört man so Kommentare, ja, Gott hat es nichts gekostet, der sitzt da im Himmel oben, aber der arme Jesus war da auf der Erde und der musste das alles ausbaden. Gott ist Gott, es ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, es ist eins, ein Wesen in drei verschiedenen Formen, aber es hat Gott mindestens so viel gekostet, wie er war, sprichwörtlich mit Jesus am Kreuz. Weißt du, wer den Film gesehen hat, Die Hütte? Ja, gelesen habe ich es, also das gelesen hat mich nicht überzeugt, aber der Film ist ein Hammer. Der Film ist dermaßen klar und da gibt es eine gewaltige Szene, ist natürlich ein bisschen interessant, weil der Film so ganz andere Bilder schafft, wie man es gewohnt ist. Da kommt nämlich dieser Mann, der seine Tochter durch ein Verbrechen verloren hat, in diese Hütte zurück. Und er begegnet dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Aber der Vater ist so eine mollige, schwarze Mama. Mama, nicht Mamba. Und er ist so am Diskutieren mit ihr und wieso und warum und weshalb. Und irgendwann wirft er einen Blick, weil er ihr auch weil er Gott so im Prinzip vorwirft, so eine Art, er hält sich da aus allem heraus und irgendwann wirft einen Blick auf ihre Hand. Und sieht, wie ihre Hand, beide Hände durchlöchert sind. Und das war so eine ergreifende Szene, weil eben Gott in Jesus selber auch sozusagen im Kreuz gehangen ist. Und es hat ihn unendlich viel gekostet. Ich habe jetzt gerade eine Predigt angehört vom Timothy Keller. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber dieser Todeskampf von Jesus Christus im Garten Gethsemane, wo er nicht gekämpft hat, dass er sterben wird. Das war überhaupt kein Problem. Er hat sein ganzes Leben gesagt, er wird sterben, und hat es den Jüngern erzählt. Aber diese, was es ihn gekostet hat, nämlich als einziger Mensch sozusagen von Gott getrennt zu sein, obwohl er Sohn Gottes war, zu erleben, dass diese Sünde ihn von Gott wegreißt und er nicht mehr in dieser Einheit ist, das war dieser Todeskampf, wo Blut geschwitzt hat und wo er gerungen hat mit Gott. Nicht, dass er gegeißelt wird oder ins Kreuz geschlagen wird, so schlimm das Ganze auch ist. Aber das andere war für Jesus definitiv viel schlimmer. Und darum, als er gesagt hat am Kreuz, es ist vollbracht, ist was freigesetzt worden für jeden Einzelnen von uns. Im Kolosserbrief heißt es, dass er die Mächte und Gewalten, den Satan, öffentlich zur Schau gestellt hat und wir mit ihm im Triumphzug so nah durch den Himmel gegangen sind. Der Feind hat verloren. Das, was wir Menschen dem Feind eigentlich gegeben haben, weil wir ja die Verwalter dieser Erde waren, von Gott eingesetzt, hat Jesus Christus wiederhergestellt für alle, die diesen Anspruch nehmen für sich. Diese Erlösung, die Gott uns gegeben hat, ist nicht nur ein Reinwaschen von Sünden, sondern es ist ein Wiederherstellen in der Beziehung mit Gott. Und in diesem Wiederherstellen in der Beziehung mit Gott ist es auch ein Wiederherstellen in der Autorität, die Gott uns eigentlich gegeben hat. Das, was er uns anvertraut hat. Und in der ganzen Fülle werden wir das dann natürlich erst dann erleben, wenn Jesus Christus dann schlussendlich wiederkommt. Und wer weiß, wie lange es noch geht. Viele Dinge deuten darauf hin, und das ist immer ist offensichtlich, es spitzt sich zu. Wie lange das dann noch dauert, das wissen wir nicht. Aber dass wir in der Endzeit leben, wissen wir. Warum wissen wir das? Weil die Endzeit mit dem Tod und Auferstehung Jesu Christi begonnen hat. Und von dort weg bis zu seiner Wiederkunft ist die Endzeit. Und in dieser Zeit leben wir. Und ja, gut, auch ein anderes Thema. Sollen wir mal über die Endzeit ein paar Themen mal predigen? Wer interessiert? Also eher so im Sinne von, wie nicht jetzt. Im Sinne von, wann geschieht was und wer ist dieses Biest und diese 666, sondern im Sinne, wie bereiten wir uns darauf vor, wenn Dinge geschehen, die vielleicht herausfordernd sind. Und warum sagt Jesus Christus, dass wir uns freuen sollen, wenn wir all diese Dinge sehen und wenn sie vor der Tür stehen? Warum sollen wir uns freuen? Und diese Sachen, also eher von dieser Perspektive, Dinge mal anzuschauen. Gut, lass uns zurückkommen. Ich habe vor 2-3 Wochen so einige Kämpfe, innere Kämpfe auch so durchgemacht, wo ich gemerkt habe, wie sie meine Gedanken so hin und her gegangen ist und ich mit manchen Dingen konfrontiert war. Und dann war vor 14 Tagen auch noch ein Gottesdienst, wo sehr wenig Leute da sind. Und dann ist der Feind das gleich und dann kommen so Gedanken wie, was weiß ich, hat das alles noch einen Sinn, bringt es das, ist das wirklich der Platz, wo Gott dich haben will, was ist, wenn du ihm im Weg stehst, was ist, wenn du nicht derjenige bist, der von Gott da berufen ist. Und ich weiß nicht, ob auch solche Gedanken, ich denke, wahrscheinlich kennt jeder solche Gedanken, wo du so innerlich auch zerrissen bist und dann eben in diese Gefahr läufst, dass du beginnst, dich auf diese Gedanken einzulassen. Dass Gedanken kommen, Das kann niemand von uns verhindern. Aber wie wir mit Gedanken umgehen, ist ganz ein wesentlicher Punkt für unser christliches Leben. Der Luther hat es einmal so ausgedrückt, haben Sie schon öfters gesagt, hat gesagt, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel um meinen Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie Nester bauen in meinem Kopf. Und das ist genau das, was der Satan versucht. Er versucht, mit Gedanken in uns Gedanken einzupflanzen, in der Hoffnung, dass wir uns einlassen auf diese Gedanken, damit er so eine Abwärtsspirale dann in Kraft setzen kann. Und er macht es ganz hinterhältig und heimtückisch, weil er es auf die Art und Weise bringt, dass wir denken, das sind wir. Das sind unsere Gefühle, das sind unsere Gedanken. Und du fragst dich dann, was ist falsch mit mir, was stimmt nicht mit mir, dass ich solche Gedanken habe und ähnliche Dinge. Derweil kommen die Gedanken gar nicht unbedingt von dir. Es gibt nämlich drei verschiedene Quellen, wovon unsere Gedanken kommen können. Ich glaube, ich habe ein Bild da. Es kann unsere Gedanken, Dinge, die wir empfangen, die wir hören, können von Gott kommen. Und das sind gute Dinge, das sind fantastische Dinge, über die sollen wir euch nachdenken und uns darüber freuen. Dann gibt es Gedanken, die aus uns selber kommen. Das können Gefühle sein, das können Dinge sein, über die wir nachdenken. Und die versucht der Feind manchmal auch zu nützen für seine Pläne. Wenn du so mal ein bisschen einen depressiven Tag hast, dann versucht er, diese Gedanken zu nehmen, sie zu verstärken, aufzubauschen, sodass du nach Möglichkeit nicht mehr rauskommst aus dem. Es sind eigene Gedanken, die der Feind aber auch verwenden kann. Und dann gibt es natürlich Gedanken, die von ihm kommen. Die Bibel spricht von Mächten und Gewalten, die Gedanken der Menschen beeinflussen. Und durch diesen Einfluss kommen eben Lügen und ähnliche Dinge. Und wenn wir uns damit beschäftigen, werden diese Lügen zu Gedankenfestungen, sagt das Wort Gottes. So Gedankenfestungen, mit denen sind wir konfrontiert, auch da in der Gesellschaft. Also was weiß ich zum Beispiel, Evolution ist für mich so eine Gedankenfestung. Weil heutzutage, wenn du mit den Leuten redest, die sind so überzeugt, dass Evolution wissenschaftlich belegt ist und bewiesen ist, dass das ist so ein klar für sie, da ist das alles völliger Kass. Selbst die Evolutionswissenschaftler sagen, sie können das nicht beweisen, das ist eine Theorie. Wer bei dem einen Abend mit dem Christian Hofreiter war, nur als ein Beispiel, der hat so ein Veranschauungsbeispiel gebracht. Also bei diesem Urknall, den es da gegeben hat, der ja höchst interessant ist, weil das ist die einzige Explosion, die je stattgefunden hat, wo irgendwas Gescheites rausgekommen ist. Seither hat es Explosionen gegeben, zu Milliarden wahrscheinlich überall im ganzen All, aber es ist nichts Gescheites rausgekommen. Aber damals muss irgendwas ganz anders gewesen sein. Auf alle Fälle ist das alles in die Luft geflogen und dann haben sich die Ordnungen gebildet und Leben ist entstanden und ähnliche Dinge. Nur zur Veranschaulichung. Er hat gesagt, sie haben ausgerechnet, da gibt es so Naturkonstanten, die notwendig sind, damit Dinge entstehen können. Damit Sterne entstehen können zum Beispiel, muss ein ganz bestimmtes Verhältnis zwischen Gravitation, das heißt Anziehung, und zwischen, was ist das, die Pedalkraft, glaube ich, die Dinge auseinandertreibt. Und wenn die nicht in einem gewissen Gleichgewicht sind, dann können keine Sterne entstehen. Und das haben sie ausgerechnet und sie sind darauf gekommen, dass diese Zahl, dieser Korridor, dass das entstehen kann, dass das möglich ist, ich weiß die Zahlen nicht mehr, 10 hoch minus 27 oder was, auf alle Fälle hat er gesagt, das wäre ein Stapel von einer Milliarde Jaskarten und das 100 oder 1000 Millionen Mal. Kannst du dir das vorstellen ungefähr? Das sind schon relativ viel. Okay? Und die Chance, dass aus diesem Big Bang Leben entstanden ist, ist genauso groß, wie wenn du hergehen würdest und aus dieser Milliarde mal 100 Millionen Stapeln von Jaskarten eine Karte ziehst und das muss genau die richtige sein. Und es gibt viele, viele, es ist nur ein Beispiel. Also irgendwie brauchst du viel mehr Glauben, zu glauben, dass es Gott nicht gibt, wie zu glauben, dass es Gott gibt. Das ist so eine Gedankenfestung. So eine andere ist diese Gedankenfestung, wenn du von Abtreibung sprichst oder mein Bauch gehört mir und all diese Dinge, wo einfach, wenn du nachdenkst darüber, es eigentlich wieder jede Vernunft ist, zu sagen, dieses Leben bis zum 9. Monat ist kein Mensch und dann kommt es zu irgendeiner mysteriösen Verwandlung im Geburtskanal, weil sobald der heraus ist, ist es ein Mensch. Jetzt gibt es ja sogar schon Wissenschaftler, die sagen, na, das ist noch kein Mensch. Erst später, wenn er dann Bewusstsein hat. Und das ist furchtbar. Führt dorthin, dass man die Kinder, die schon geboren sind, auch töten kann. Bis sie vielleicht ein Jahr alt sind oder sonst irgendwas. Also völliger Irrsinn. Lass uns zurückkommen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Entschuldigung. Es geht um diese Gedankengebäude. Und wie wir diesen Gedankengebäuden begegnen. In 2. Korinther 10, dort lesen wir, sagt der Paulus, wir sind zwar Mensch, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wackelt es oder wackel ich? Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Und was sind diese menschlichen Gedanken? Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die den Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Und wir werden diejenigen bestrafen, die ungehorsam sind, sobald ihr übrigens zum Gehorsam bereit seid. Er sagt, unsere geistlichen Waffen helfen uns, unsere Gedanken mit Gott in Übereinstimmung zu bringen. Weil ein Kampf stattfindet zwischen göttlichen Sichtweisen, was die Bibel die Wahrheit nennt, und zwischen menschlichen Sichtweisen, was die Bibel Unwahrheit oder Lüge nennt, in diesem Fall jetzt, wo sie im Gegensatz zu Gottes Gedanken stehen. Nicht alle Gedanken sind Lügen, die Menschen haben. Was ist diese mächtige Waffe? Diese mächtige Waffe, die Gott uns gegeben hat, ist die Wahrheit. Die Wahrheit, was ist die Wahrheit? Bitte? Das Wort Gottes, Jesus Christus. Im Johannes, im ersten Kapitel heißt, am Anfang war das Wort, und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott. Die einzige Konstante im Universum, die uns hilft, nicht in irgendwelche schrägen Dinge abzudriften, ist Gott selber, weil Gott in sich Wahrheit und Liebe ist. Und weil es kein Widerspruch ist. Er liebt uns von ganzem Herzen, aber er ist auch ein Gott, der wahrhaftig ist. Und weil er diese Naturkunst oder diese Konstante ist, fordert er uns heraus, dass wir uns an ihm und an seine Gedanken, an seiner Wahrheit ausrichten. Und darum setzt der Teufel alles dran, dass das nicht stattfindet. Er versucht alles zu tun, dass unsere Gedanken sich mit allem Möglichen beschäftigen, aber nicht mit dem, was seine Lügen zerstört und was die Kraft und Vollmacht Gottes offenbart. Und das ist die Wahrheit. weil im Johannes 8 steht, wer an mich glaubt, wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Und frei machen bedeutet, dass unsere Gedanken sich mit Gottes Gedanken eins machen, und wenn das geschieht, ist nichts mehr unmöglich für uns. Wenn wir uns eins machen mit Gottes Prinzipien, diese Prinzipien leben und anwenden, dann sagt die Bibel, der Paulus sagt es, alles vermag ich durch den, der in mir lebt, Jesus Christus. Soweit klar und verständlich. Wir haben zwei Möglichkeiten, wenn solche Gedanken kommen. Und auf das schauen wir uns dann noch ein bisschen genauer an. Wir können uns eins machen mit diesen Gedanken, die kommen, mit diesen toxischen Gedanken. Und wir landen dort, wo uns die Lüge hinführt. Oder wir gehen her und erkennen diese Dinge und sagen, hey, stopp, Moment mal. Die Wahrheit ist, im Moment fühle ich mich vielleicht wie das letzte Hemd auf dieser Erde, aber die Wahrheit ist, ich bin geliebt. Im Moment fühle ich mich vielleicht völlig unwürdig, aber die Wahrheit ist, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Im Moment fühle ich mich vielleicht völlig unfähig, aber die Wahrheit ist, dass Gott, dass Jesus Christus, dass der Heilige Geist seine Gemeinde baut. Egal, was meine natürlichen Augen sehen und wahrnehmen. Und das, was die Wahrheit ist, das ist selten das, was die Mehrheit denkt. Selten in der Geschichte der Menschheit war die Mehrheit auf dem richtigen Pfad oder auf dem richtigen Weg. Sondern es war meistens so, dass Leute aufgestanden sind und die waren in der Minderheit, die sich mit Gott eins gemacht haben. Ich habe mal ein Graffiti gelesen, ist da rumgestanden. Fresst Scheiße, 200 Milliarden Fliegen können sich nicht irren. Okay, gut, lassen wir das so stehen. Römer 12, 1 bis 3. Im Römer 12 sagt der Paulus, wir sollen unser Leben als ein lebendiges Opfer darbringen, Gott darbringen. Und dann sagt er deshalb, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihm freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Im Auftrag Gottes warne ich an jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. Was sagt er da, der liebe Paulus? Er sagt erstens einmal, es ist ein Prozess, der nicht immer einfach ist. Es ist ein Opfer, es kostet dich was, Nein zu sagen zu deinen menschlichen, fleischlichen Gedanken, Rechthabereien und was immer noch sonst noch in uns da drin steckt. Wir tun uns ja so schwer, unsere Rechte aufzugeben, oder? Streit gibt es nur da, wo jeder meint, er hat Recht. Wenn einer sagt, hey, okay, gut, ich gebe meine Rechte auf, du hast Recht, gibt es normalerweise keinen Streit. Aber wir Menschen sind da so gut darin, zu sagen, das steht mir zu, das hat man mir getan, darum ist es jetzt richtig, dass ich das und das tun darf. Und bin beleidigt, schmoll oder sonst irgendwas. Von Jesus heißt es, dass er bereit war, seine göttlichen Rechte aufzugeben, seine Herrlichkeit aufzugeben und die Schmach, die Schande am Kreuz, nackt gekreuzigt zu werden, auf sich genommen hat, weil er gewusst hat, was daraus entsteht, weil er gewusst hat, welche Freude aus dem entstehen wird, nämlich indem wir wieder mit Gott im Reinen sein können. Und das hat ihn unendlich viel gekostet. Und lass mich da mal auch ganz klar sagen, es ist, wir reden hier nicht davon um, naja, glaubst du jetzt mehr dem Satan oder glaubst du mehr Gott? Wir reden von Ungehorsam. Wir reden davon, dass wir nicht mehr Gott vertrauen, wenn wir auf das schauen, was die Lüge ist. Wir reden davon, dass wir Gott vor den Kopf stoßen. Ich sage es jetzt einfach mal ganz brutal, weil wir sagen, ja, du hast das alles am Kreuz für mich getan, du hast gesagt, es ist vollbracht, aber es geht halt nicht für mich. Ich weiß, du bist Gott und du hast den Teufel und alles besiegt, aber bei mir ist das die Ausnahme. Ganz tief drin ist es eine Rebellion, eine Auflehnung gegen Gott. Und es ist schon gesagt, auch ich tapp da immer wieder mal hinein. Das heißt aber nicht, dass es für Gott ein Problem ist, dass es nicht Vergebung darüber geht. Ich möchte uns nur bewusst machen, wie ernst diese Sache auch ist. Es ist ein Prozess, es braucht diese bewusste Hingabe an die Wahrheit. Dieses lebendige Opfer, das wir Gott geben und sagen, Herr, wir glauben dir, wir vertrauen dir, wir schauen auf dich und wir schauen auf deine Wahrheit und auf nichts anderes. Dieses neue Denken, damit wir verwandelt werden durch die Veränderung unserer Denkweise in diese neuen Menschen, das ist etwas, wo unsere Aufgabe auch ist bis zu einem gewissen Grad. Gott hat es am Kreuz getan, er hat es vollbracht. Wir müssen uns jetzt entscheiden, dass wir ihm glauben. Im 2. Korinther 3,18 heißt es, dass wir, indem wir auf Jesus Christus schauen, dass der Schleier von unseren Augen weggetan wird und wir in sein Bild verwandelt werden durch den Heiligen Geist. Aber wenn wir nicht auf Jesus schauen, dann geschieht es auch nicht. Es ist diese Herausforderung, die richtige Entscheidung zu treffen, uns auf ihn und auf seine Wahrheit, auf sein Wort zu verlassen. Und übrigens, wenn wir sein Wort nicht kennen, auf welche Wahrheit wollen wir uns dann verlassen? Wenn wir nie in der Bibel lesen, wie wollen wir wissen, was die Wahrheit ist? Wenn wir nicht uns mit ihm auseinandersetzen, mit seinem Wort und was er über uns sagt, wie wollen wir widerstehen können, wenn der Feind kommt und uns irgendwas anderes verzapft und vor die Augen bringt? Gut. Die Bibel nennt es Glauben. Glaube heißt, ich setze mein ganzes Vertrauen in Gott. Müssen noch ein paar gehen? Glaube heißt, Herr, du hast recht, egal wie sich die Dinge im Moment anfühlen oder wie sie ausschauen. Das heißt nicht, dass wir diese Dinge verleugnen, versteht mich nicht falsch. David war so einer, der das geschafft hat, dass er auf der einen Seite sein Herz Gott ausschütten konnte, aber trotzdem immer wieder sich auf Gott fokussiert hat. Er hat seiner Seele Luft gemacht, aber dann hat er abgeschlossen und gesagt, so Herr, danke, dass du mir zugehört hast, danke, dass ich einmal meinen Frust einfach einmal loswerden konnte, aber die Wahrheit ist, du liebst mich, du schaust auf mich, du wirst mein Horn erhöhen, meine Feinde werden vernichtet werden von dir und. Er hat sich dann immer wieder ganz konkret auf die Wahrheit gestellt. Wie gehen wir damit um? In Sprüchen 3, 1 bis 5, da spricht Gott darüber, dass wir unser Herz bewahren sollen. Vergiss nicht die Gebote, bewahre die Gebote in deinem Herzen. Die Gebote sind einfach diese Richtlinien, die Gott uns gibt, weil sie uns Leben bringen. Die Bibel sagt immer wieder, wenn wir uns nach diesen Dingen richten, dann setzt das Leben in uns frei und es ist keine Einschränkung, sondern es setzt uns frei in die Bestimmung hinein, die Gott für uns hat. Es setzt uns frei in die Freude hinein, die Gott für uns vorbereitet hat. Es setzt uns frei, mit ihm in dieser innigen Beziehung zu leben. Es sind keine Verbote oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Bedienungsanleitung, wie wir ticken und wie wir funktionieren. Denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Gnade, Treue sollen dir nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie tief in dein Herz. Dann wirst du freundlich und klug werden und Anerkennung bei Gott und den Menschen finden. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Was hat dieses Herz damit zu tun? Unser Herz, damit meint der Herr nicht die Pumpe in erster Linie, okay? Du kannst eine Herztransplantation haben und bist immer noch derselbe Mensch. Sondern er meint unser Wesen, unser Innerstes. Und wenn unser Herz und unser Wesen übereinstimmt mit Gott, dann wird eine Kraft freigesetzt, eben durch diesen Glauben, der wirklich Berge versetzen kann und Situationen komplett verändern kann. Denn unser Herz ist so ein bisschen wie ein Radio. Unser Herz hat die Gabe, verschiedene Dinge zu hören, zu empfangen und sie zu verstärken. Und darum ist es wichtig, dass wir auf den richtigen Sender einstellen. Okay? Du kannst Portugiesisch hören im Radio, aber wenn du nicht Portugiesisch sprichst, wird es dir nicht viel nützen. Oder du kannst Dinge hören, die nicht der Wahrheit entsprechen und die dich abbringen von dem, dass dein Herz mit Gott in Einheit ist. Darum sagt die Bibel, wir sollen Acht geben, was wir hören, was wir vor Augen haben. Wir sollen uns mit dem Guten, Schönen und den guten Sachen beschäftigen. Und wenn wir das tun, dann werden wir unterscheiden können, was gut und was richtig ist. Was dem Herrn gefällt, was ihm wohlgefällig ist. Und das hat mit unserem Herzen zu tun. Bill Johnson hat nochmal gesagt, wenn du dich eins machst mit der Lüge, dann bevollmächtigst du den Lügner. Aber wenn du dich eins machst mit der Wahrheit, dann bevollmächtigst du Jesus Christus, nämlich der, der die Wahrheit ist. Und diese Dinge geschehen dann in deinem Leben. Es ist entscheidend, welchen Sender wir einstellen. Es ist entscheidend, wie wir uns entscheiden, mit den Dingen umzugehen, die wir hören. Ich habe mal versucht, so ein bisschen darzustellen, das ist natürlich jetzt nächstes Bild, ein bisschen, soll man sagen, ja, vielleicht hilft's. Wenn die Dinge, die wir empfangen, von Gott sind, oder? Dann sollen sie in unserem Herzen sein, wir sollen sie bewegen und sie schaffen Licht und sie vertiefen die Beziehung mit Gott. Wenn die Gedanken, nächstes Bild, jetzt zum Beispiel aus uns selber kommen, das können zum Beispiel Gefühle sein. Es gibt Situationen, da wachst du auf und du hast in deinem Herzen irgendwas gegen deinen Ehepartner. Kann passieren. Schlechten Traum gehabt oder sonst irgendwelche Dinge. Ja, was ist jetzt die Wahrheit? Liebe ich jetzt meinen Ehepartner nicht mehr? Ist das jetzt alles vorbei, die 30 Jahre, wo wir zusammen gewesen sind oder sonstige Dinge? Nein, ich kann hergehen und die Dinge in meinem Herzen bewerten und das ist ganz, ganz wichtig, oder? Wenn ich hergehe und nehmen wir das Beispiel von der Ehe. Es entstehen Situationen in der Ehe, wo du zornig bist auf deinen Ehepartner, wo du Ich habe vor kurzem mit jemandem geredet und der hat zu mir gesagt, wir sind so unterschiedlich, wir hätten nie heiraten sollen. Ich denke, das ist ein ganz gefährlicher Gedanke. Wenn ich mich auf diesen Gedanken einlasse, dann ist die Konsequenz und der logische Schluss, dass ich sage, ich habe einen Fehler gemacht. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, entweder mache ich den Rest von meinem Leben diesen Fehler weiter oder ich muss diesen Fehler korrigieren. Das heißt, ich muss mich trennen und auseinandergehen. Wo führt das hin? Wenn ich mich auf so einen Gedanken einlasse, führt das automatisch nach unten und der Feind gewinnt. Wenn ich aber hergehe und sage, hey, Moment mal, stopp. Was ist denn da die Wahrheit jetzt? Also die Wahrheit ist, dass die Bibel sagt, dass Gott Mann und Frau zusammenführt und dass er sie eins macht. Und dass sie eine Einheit sind und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Ich rede jetzt generell, es gibt Situationen, wo ich manchen Leuten sogar empfehlen würde, sich zu trennen, wo Missbrauch stattfindet und ähnliche Dinge. Von dem rede ich jetzt nicht. Ich rede von einer normalen Situation, wo der Feind versucht, unseren Verstand zu beeinflussen. Ich kann hergehen und sagen, hey, Moment, Gott ist Teil von unserer Ehe. Gott hat uns zusammengeführt. Die Wahrheit ist, ich liebe meine Frau. Und wenn ich mir ein bisschen zurückerinnere, dann haben wir nicht geheiratet, weil wir gesagt haben, wir mögen einander nicht, sondern wir haben geheiratet, weil wir verschossen waren ineinander und verliebt waren oder was, hoffentlich, oder? Und dann kann ich hergehen und sagen, Satan, das ist einfach eine Lüge. Nein, stimmt nicht, was du da sagst. Es stimmt auch nicht, was in meinem Kopf herumschwirrt. Und ist auch nicht die Wahrheit, was ich jetzt vielleicht im Moment so empfinde. Die Wahrheit ist, wir zwei gehören zusammen. Wir sind ein Team. Gottes Hand ist auf uns. Gott hat uns zusammengeführt. Er ist mit uns und mit ihm werden wir das lösen können. Und wenn ich diese Gedanken Gänge mache, dann führt das in die Freiheit hinein, führt in die Wahrheit hinein. Und es ist erstaunlich, wie schnell sich unsere Gedanken verändern. Das immer wieder erlebt, dass wenn du dich dann entscheidest für die Wahrheit, in kürzester Zeit hängt der Himmel wieder voller Geigen. Deine Frau ist die großartigste, die es gibt auf dieser Erde. Und außerdem schaut sie wahnsinnig gut aus. Und all diese Gedanken, die vorher da waren, sind weg. Und da sehen wir, dass es um geistliche Einflüsse und geistliche Gedanken geht. Lass uns zum Schluss noch anschauen, den Jakobus 4, Vers 7. Und das gleiche vielleicht noch, das nächste Bild ist logisch, wenn die Gedanken vom Feind eingeflüstert sind, dann soll sowieso alles in uns schreien, Stopp, Lüge und nicht Wahrheit. Im Jakobus 4, Vers 7, dort heißt es, ordnet euch Gott unter, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist nicht widerstehe dem Teufel. Der erste Schritt ist, ich muss erkennen, was Gott will. Ordnet euch Gott unter und seiner Wahrheit. Und wenn ich diese Wahrheit habe, dann kann ich hergehen und sagen, hey Feind, Teufel, das ist nicht das, was Gott denkt und was Gott sagt. Und indem ich ihm widerstehe mit der Wahrheit, muss der Teufel vor mir fliehen. Und ich werde den Sieg erringen. Wenn ich das nicht tue, dann kann eben so eine Abwärtsspirale entstehen. Und da muss man echt auch Acht geben. Mir ist das jetzt eben die letzte Zeit passiert, wenn dann diese Gedanken kommen und du checkst es nicht im ersten Moment und du lässt dich auf diese Dinge ein, dann bist du so schnell in der Depression, so schnell kannst du gar nicht schauen. Wo du denkst, das hat doch alles keinen Sinn mehr, was soll das, Herr, hol mich heim. Ich bin fertig auf dieser Erde. Und Zeug und Sachen. Und denkst du, was ist jetzt los? Und darum ist es wichtig, schnell diese Dinge zu erkennen und einfach zu sagen, hey, sorry, Feind, die Wahrheit ist das. Und ich mache mich eins mit der Wahrheit. Und wenn ich mich eins mit der Wahrheit mache, was muss ich tun? Ich muss erkennen die Wahrheit. Ich muss die Wahrheit bekennen. Es reicht nicht, nur ein bisschen drüber nachzudenken. Ich denke, es ist ganz wichtig, herzugehen und zu sagen, nein, die Wahrheit ist, ich liebe meine Frau. Die Wahrheit ist, Gott hat mich berufen. Die Wahrheit ist, er baut die Gemeinde, nicht ich. Die Wahrheit ist, und indem ich es ausspreche, proklamiere, geschieht was? In meinem Herzen wächst Glaube. Denn der Römer Kapitel 10 sagt, der Glaube kommt vom Hören und vom Hören des Wortes Gottes. Und diese Wahrheit ist dann ein Fundament in mir, gegen die der Feind nicht ankommen kann. Und natürlich auch dann entsprechend leben. Also wenn ich dann einmal so weit bin, zum Beispiel bleiben wir bei dem Ehebeispiel, wo ich sage, super, ich liebe meine Frau, passt alles. Denn ist auch wichtig, dass du ihr sagst, okay? Dann geh ein paar Blumen kaufen, beschenk sie, tu ihr was Gutes. Lebe diese Dinge. Und indem du sie lebst, ist es, als ob du dieses Fundament einzementierst. Da kommt der Feind nicht mehr dagegen an. Indem wir diese Dinge tun und unser Leben dann auch ausrichten, hat der Feind keine Möglichkeit mehr und keinen Einfluss. Das heißt, nicht, dass er uns nicht mehr wieder angreift, aber wenn er kommt, haben wir die Wahrheit und wir können ihm widerstehen und er muss vor uns fliehen. Aber wichtig ist es dann, die Entscheidung nimmt Gott uns nicht ab. Die Entscheidung müssen wir treffen. Und noch einmal, was ganz wichtig ist, ist, sich bewusst zu sein, nicht alles, was in deinem Kopf herumschwirrt, kommt von dir und aus deinem Herzen. Sondern wir kämpfen auch gegen Einfluss von außen. Gut, Jesus hat uns erlöst, befreit und befähigt. Erkenne, wer die Quelle dieser Gedanken ist, woher diese Gedanken kommen. Stell deinen Empfänger auf die Wahrheit Gottes ein. Erkenne die Wahrheit, proklamiere sie und lebe danach. Amen. Lass uns beten zusammen. Ich glaube, dass es noch mehreren Leuten so geht, wie ich jetzt beschrieben habe und wie es mir da gegangen ist. Und darum denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir Buße tun von diesen Dingen. Wo immer wir uns eingelassen haben auf Dinge, die nicht mit der Wahrheit Gottes übereinstimmen, haben wir uns im Herzen entschieden, nicht Gott zu vertrauen, sondern der Lüge zu vertrauen. Und von dem müssen wir umkehren und Buße tun. Das wollen wir jetzt machen. Himmlischer Vater, danke, dass du der Gott der Wahrheit bist. Danke, dass du uns liebst und die Wahrheit ist, dass du für uns bist und dass du uns liebst, Herr. Herr, wir beten um Vergebung. Ich persönlich bitte dich um Vergebung, wo ich mich eingelassen habe auf Gedanken, die nicht der Wahrheit entsprechen. Herr, selbst wenn sie von den Umständen her gerechtfertigt sind und wenn man Dinge von den Umständen her so sehen kann, so ist trotzdem deine Wahrheit größer als wie die Umstände, Herr. Herr, und vergib uns. Heiliger Geist, reinige uns. Danke, dass du jetzt in jedes Herz kommst und dort, wo Lügen sind, diese Lügen aufdeckst und diese Lügen vernichtet werden durch deine Wahrheit. Herr, ich setze deine Wahrheit in jedem Einzelnen in einem neuen Ausmaß frei. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt so eine Warnglocke in unser Herz hineinstellst. Wann immer Lüge kommt, egal wie schön sie ausschaut und wie verdeckt sie daherkommt, dass du diese Glocke läutest in unserem Herzen, dass wir spüren, stopp, das ist nicht Gott, das ist nicht die Wahrheit. Und dann, Heiliger Geist, erinnere uns an die Wahrheit. Gib uns Bibelstellen, gib uns Dinge, die wir schon gelesen haben, Dinge, die wir gehört haben, die in diese Situation passen und mit der wir einfach auch kämpfen können, indem wir uns dir unterordnen und dem Feind widerstehen. Und ich danke dir, Herr, dass wir da auch neue Durchbrüche erleben dürfen miteinander im Namen Jesus Christus. Und ich segne dich. Ich segne dich mit dieser Wahrheit. Ich segne dich mit dieser inneren Gewissheit, was die Wahrheit ist, nämlich Jesus Christus. Und ich segne dich mit neuer Kraft, aufzustehen und zu sagen, nein, ich entscheide mich, Gott zu glauben und Gott zu vertrauen. Amen.